Schönen guten Abend aus Berlin. Das sind meine Gäste. Rüdiger Bachmann ist bei uns. Er ist deutsch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Professor of Economics an der University of Michigan, zurzeit mal in Berlin. Gerlinde Greutel ist Professorin für internationale Politik an der Universität Regensburg sowie Gründerin des Beratungsinstituts für Sicherheit und Strategie ISS. Christian Schiffer ist freier Journalist, unter anderem beim Bayerischen Rundfunk und Co-Autor des Deutschlandfunk-Podcasts Die Peter-Thiel-Story. Darin wird der Aufstieg des in Deutschland geborenen Investors nachgezeichnet, der ja mit PayPal und Facebook reich wurde. Und ich begrüße ganz herzlich in New York Sonja Alvarez. Sie ist Chefkorrespondentin USA der Wirtschaftswoche und uns jetzt zugeschaltet. Frau Alvarez, die State of the Union, die Rede zur Lage der Nation, das war eine richtige große Show, die da gezeigt wurde vor dem Kongress. Wie kam das an, das, was Trump dort alles berichtet hat, wie gut es Amerika geht?
Donald Trump hat das abgeliefert, was er eben perfekt beherrscht. Eine ganz große Show. 1 Stunde und 48 Minuten hat er gesprochen. Damit hat er seinen eigenen Rekord gebrochen. Offenbar wollte er beweisen, dass nur ein Trump einen Trump übertreffen kann. Und dieser Rekord passt eben auch gut zu dem Mantra, was er da gestern verkündet hat, dass die USA mit ihm größer, stärker und reicher werden sollen. Und das Ganze hat er dann versucht, in so menschliche Situationen zu verpacken. Er hat ja Helden präsentiert, er hat Opfer präsentiert, er hat Medaillen verliehen und ja, hat versucht, mit diesen Emotionen eben die sehr zerrissene Nation zu einen. Aber es ist eben bemerkenswert, dass an einem Thema, nämlich dem Zentralen, gescheitert ist, an der Wirtschaft. Da hat er keine Antworten liefern können, obwohl das eigentlich das Thema ist, was die Amerikanerinnen und Amerikaner hier am meisten umtreibt. 98% sagen, dass der Präsident die falschen Prioritäten setzt. Das ist also mehr als jeder zweite Wähler. Und es ist ja auch kein Wunder, wenn wir uns mal die vergangenen Monate anschauen. Also da ging es um Grönland statt günstige Mieten. Es ging um Maduro statt um medizinische Programme wie Medicaid. Oder es ging um den Ballsaal statt um Bezahlbarkeit. Also bei diesem Thema hat Trump bemerkenswerterweise nicht punkten können.
Und gibt es Reaktionen auf die Rede? Also ist man dann auch entsprechend enttäuscht?
Ich meine, seine Umfragewerte sind ja derzeit auf einem Rekordtief. Er verliert durch alle Wählergruppen hinweg, sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten, aber eben auch bei der größten Wählergruppe, den unabhängigen Wählern, hat er sehr stark verloren. Und ich denke, dass er da auch gestern nicht wirklich punkten konnte, weil er eben diese Antworten schuldig geblieben ist.
Mhm. Herr Bachmann, wie sehen Sie es? Donald Trump hat ja das goldene Zeitalter versprochen. Das hat er mehrmals benutzt, auch diesen Ausdruck, und hat eben betont, dass er wirtschaftliche Erfolge hat. Jetzt sagt Frau Alvarez, das ist das, was er nicht geliefert hat. Wie sehen Sie es? Wo ist da die Kluft zwischen dem, was er da verspricht und wie es in Wirklichkeit ist?
Sehe ich genauso. Also die war sehr faktendünn, um es mal freundlich zu sagen, die Rede. Faktenarm, eher Fake News. Also die ganzen Zahlen, die er da runtergeleiert hat, die entbehren eigentlich jeglicher Grundlage. Die amerikanische Wirtschaft steht nicht katastrophal da, aber sie steht auch nicht besonders gut da. Sie ist eher, also zum Beispiel die Wachstumsrate, wenn man sich die anguckt, die ist die niedrigste seit Corona. Deutlich niedriger auch als unter Biden.
Aber die Aktien steigen.
Die Aktien sind gestiegen, aber auch da ist es so, wenn man die mal mit dem Weltaktienindex anguckt, sind die deutlich weniger gestiegen als die gesamte Welt. Also die Tatsache, dass Aktien steigen halt irgendwie immer, allein aus Wachstumsgründen. Aber auch da hat der amerikanische Aktienmarkt eher underperformed. Der Arbeitsmarkt sieht sehr mau aus. Wie gesagt, aus deutscher Perspektive kann man die Wachstumszahlen bewundern. Aber es kommt halt noch auch ein zweites hinzu, dass dieses Wachstum, als er gesagt hat, wir haben DEI abgeschafft, also insbesondere Inklusivität, was er damit natürlich nicht gemeint hat, aber was tatsächlich der Fall ist, dieses Wachstum ist halt nicht inklusive. Ja, in dem Sinne, dass es breite Bevölkerungsschichten umfasst, sondern das geht auch, wenn man sich das sektoral anguckt, es wird viel investiert im Bereich KI natürlich, da gibt es einige Bauinvestitionen in anderen Sektoren und bei der Beschäftigungsaufbau findet hauptsächlich im Gesundheitssektor, im privaten Gesundheitssektor statt. Das ist natürlich bei einer alternden Gesellschaft, das was ja auch für die USA, wenn auch in geringer strengerem Maße als für Deutschland gilt. Also, aber es ist kein breiter Beschäftigungsaufbau, im Gegenteil eher Abbau. Also ein Wachstum, das zwar da ist, aber das nicht in breiten Bevölkerungsschichten
ankommt. Für alle. Schauen wir auf Frau Greutel auf die außenpolitischen Passagen. Die waren relativ kurz eigentlich. Welche Signale hat er da ausgesendet?
Es hat zum einen mal das Signal gesendet, dass es wirklich eine innenpolitische Rede war, weil die Außenpolitik, die wurde letztlich gestreift. Und Donald Trump hat sich präsentiert als der große Friedensstifter, wie er das wiederholt auch schon gemacht hat. Insofern fand ich die Rede eigentlich ziemlich typisch für Donald Trump, sowohl was die Superlative betrifft, was die eigene Leistung angeht in der Innenpolitik, in der Wirtschaftspolitik, als auch das, was die Außenpolitik betrifft. Also es war ein typischer Trump, der sehr viel verspricht, der auf den Putz haut. Nicht alles ist da wirklich mit Fakten unterlegt, oder man kann sogar sagen, vieles ist nicht mit Fakten unterlegt. Und es war eine Rede, die auch sehr bewusst eigentlich gespalten hat. Also nicht eine einende State of the Union, sondern er hat immer wieder die Demokraten eigentlich als den Gegner gezeichnet. Und so eine Rede, die ist eigentlich dazu da, dass man das Land eint, genauso wie die Inaugurationsrede vor einem Jahr. Und er macht eigentlich immer das gleiche Muster. Also er spaltet, er verweist auf die Demokraten als Gegner des amerikanischen Volkes, er beweihräuchert sich selber.
Er hat sich ja fast pathologisiert, er hat gesagt, they are sick people. Muss man sich mal vorstellen, wenn der Merz sich hinstellen würde und die Opposition als ja geisteskrank bezeichnen würde im Parlament. Also das ist ja wirklich,
gut, das wäre, glaube ich, sowieso eine Art Rede, die es hier so nicht geben würde. Herr Schiffer, um Sie noch mit einzubinden in die Diskussion, Sie beschäftigen sich ja viel mit Tech-Konzernen, also sozusagen den Teil der Wirtschaft, auf den Amerika sehr stark setzt, die ja auch wächst. Ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, da hat Trump jetzt was nach vorne gebracht und da kann er sehr gut von einem neuen goldenen Zeitalter sprechen?
Nein, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also für mich war diese Rede, so stelle ich mir so ein Schlagerfestival vor. Ja? Also man hat alles schon mal gehört, die Show ist super und das Ganze ist aber viel zu lang. Ja? Genau. So ging es mir dabei und ich hatte irgendwie die Hoffnung, vielleicht eben genau was dazu zu hören. Weil wir kommen in eine neue Welt, wir haben eine neue Technologie, von der viele sagen, das ist eine neue Basistechnologie, die wird die Wirtschaft verändern, es wird die Gesellschaft verändern, die Kultur verändern. KI. So wie das die Dampfmaschine gemacht hat, das Internet, die Elektrizität. Und das steht jetzt eigentlich so vor den Türen. Es gibt massive Investitionen. Das ist eigentlich gerade die größte Wette, ökonomische Wette, die die Menschheit jemals abgeschlossen hat. Die USA investiert mehr in Data Center als in das Apollo-Programm oder in das Manhattan-Programm. Data Center, also Datencenter, sind ein großer Anteil auch tatsächlich der Konjunktur, die es gerade in den USA gibt. Ohne die Data Center Investitionen hätte die USA wahrscheinlich ein sehr kleines Wachstum, wenn nicht sogar Nullwachstum. Genau. Und angesichts dessen war das, was dann in der Rede zu hören war, sehr, sehr wenig. Das Einzige, was Trump adressiert hat, ich glaube, dass Trump einfach anderen Dingen wichtiger ist. Mhm. Das Problem für ihn ist aber, dass möglicherweise in Zukunft Kilowattstunde wichtiger sein wird als Kulturkampf. Denn wir sehen jetzt schon, dass die Ablehnung von diesen Datacentern immer größer wird, weil unter anderem der Strom immer teurer wird. Also diese Datacenter sind sehr, sehr stromhungrig. Und das trifft dann eben den durchschnittlichen Amerikaner. Das heißt, es ist nicht nur sehr teuer für die Tech-Konzerne, sondern eben auch für den durchschnittlichen Verbraucher.
Mhm. Trotzdem war es ja eine Rede, die sehr viel Positives ausstrahlt im Sinn von, es geht uns gut. Ist das nicht an sich auch ein Wert, Frau Alvarez, dass ein Präsident eben nicht nur schwarz malt und sagt, was für Probleme es im Land gibt, sondern erstmal eine positive Grundstimmung auch macht? Zählt das nicht auch ein?
Er setzt ja genau diese positive Grundstimmung dann nach dem ersten Drittel dann quasi schon wieder selbst torpediert, indem er dann eben die Demokraten so attackiert hat und ja hat diesen Moment der Vereinten Nationen, den er womöglich schaffen wollte, dann eigentlich wieder in Erosion gebracht. Und insofern verfängt das dann auch nicht so nachhaltig, wie es womöglich verfangen sollte. Ich möchte aber auch nochmal zu diesem Punkt der Data Center noch was sagen, der gerade angesprochen wurde, weil darauf ist er ja gestern tatsächlich eingegangen. Die Energie, die Stromkosten sind jetzt hier zuletzt um 6,3% gestiegen. Das ist schon erheblich und vor allen Dingen eben wesentlich getrieben durch diesen Energiehunger der Datenzentren. Zugleich sind die aber eben der wesentliche Treiber der Konjunktur hier in den USA. Und wir erleben jetzt gerade aber aufgrund dieser steigenden Kosten eine Zurückhaltung, was das angeht. Also es gibt inzwischen sechs Bundesstaaten, Staaten, denen darüber nachgedacht wird, Gesetze zu erlassen, dass keine weiteren Datenzentren mehr gebaut werden oder genehmigt werden, weil ja man sieht, dass die Kosten steigen, dass die Infrastruktur auf diese Investitionen gar nicht vorbereitet ist. Und das sind zwar erstmal nur Vorhaben, aber wenn das tatsächlich durchgebracht werden sollte, übrigens darunter sind auch zwei republikanische Staaten, dann wäre das eine wesentliche Bremse für diesen Boom der US-Wirtschaft und ja, könnte Trump dann eben umso mehr dann treffen, gerade im Wahljahr.
Ein anderer Punkt ist sicherlich die Inflation, Herr Bachmann. Das ist ein wichtiger Punkt, die, glaube ich, bei 2,9% liegt. Und die Lebensmittelpreise, die steigen auch. Also ist das ein Punkt, woran er dann auch gemessen wird? Also ich habe es ja am Anfang gesagt, er hat über die sinkenden Eierpreise gesprochen. Das ist ja dann doch aber auch ein Fakt, dass die sinken.
Die sind tatsächlich gesunken, aber das ist auch nicht unbedingt sein Verdienst. Das heißt, die sind dann deshalb gestiegen, weil es eine Vogelgrippe-Epidemie gab und 1 Million von Hühnern geschlachtet werden mussten. Und das waren, deswegen waren die Eierpreise hoch und das, die hat sich eben ausgelaufen, diese Vogelgrippe. Was die Inflation angeht, die ist tatsächlich ein bisschen niedriger inzwischen. Die geht schon auf die 2% zu, da wo sie die Fed haben will. Aber das ist natürlich trotzdem immer noch 2%. Ja, wir haben ganz andere Faktoren noch, wie zum Beispiel die Gesundheitskosten. Stromkosten wurden schon angesprochen, aber dann eben auch die Gesundheitskosten, die ja die One Big Beautiful Bill ja eher noch verschärft haben für den Durchschnitt der Amerikaner, weil eben viele Menschen dadurch Krankenversicherungen sich nicht mehr leisten können, da unterversichert sind. Also die Lebenshaltungskostenkrise ist nach wie vor da. Und die hat Trump ja lächerlich gemacht. Das erzählt er ja dann so, als wäre das ein demokratischer Mythos, als ob die Lebenshaltungskostenkrise nicht mehr ist. Und da glaube ich dann schon, dass das auch wieder diese positive Stimmung halt einfach konterkariert. Weil wenn die Leute, klar, wenn da ein Clown irgendwas erzählt, alles so positiv ist, aber wenn die Leute dann doch merken, dass es eben an ihrem Portemonnaie nicht besser wird, dann wird es eben sehr schnell unglaubwürdig. Ein ähnlicher Punkt, den er gemacht hat, war bei den Häusergeschichten. Das gibt es eben auch eine Krise, dass eben junge Amerikaner sich keine Häuser leisten können, so ähnlich wie das durchaus auch in Deutschland ist, wegen der hohen Zinsen, die er zum Teil mitverursacht mit seiner hohen Staatsverschuldung. Und da, das ist eben das zweite Charakteristikum. Also das erste war, wie gesagt, sehr faktendünn.
Aber der hat ja doch versprochen, dass große Immobilienkonzerne Sachen aufkaufen sollen.
Genau, aber da war ja nichts spezifisch. Das ist eben mein Punkt. Die Rede war sehr dünn, was konkrete Politikmaßnahmen angeht. Ja? Er hat dann also populistisch so Sachen rausgehauen. Wir geben euch das Geld direkt für die Gesundheitsversicherung, was niemals funktioniert. Was ist denn, wenn ich eine Krebserkrankung habe? Dann nützt mir nichts, wenn ich 5.000 Dollar von der Bundesregierung bekomme. Und so ähnlich wird es auch bei der Häusergeschichte sein. Das ist keine konkrete Politikarbeit, die da geleistet wird, die da angekündigt wurde. Und da wird auch nichts mehr kommen vor den Midterms.
Frau Greuth, ist das die Aufgabe dieser State of the Union, konkrete Politikarbeit? Oder worum, vielleicht muss man das auch noch mal ein bisschen erklären.
Ja, das wollte ich eigentlich gerade entgegnen. Das ist ja keine Ausschusssitzung, wo es wirklich um ein Arbeitsprogramm geht, sondern so eine State of the Union, die zeichnet ein großes Bild. Insofern wäre ich da nachsichtig mit ihm. Und ich würde auch sagen, wir sollten nicht vergessen, dass diese Rede ganz unterschiedlich aufgenommen wurde. Also es ist nicht so, als ob alle in Amerika sagen würden, das war ja eine fürchterliche Rede, da steckten keine Fakten drin und kein konkretes Programm. Sondern das Urteil ist eben ganz gespalten, so wie die USA auch gespalten sind. Und das sehen Sie auch in der Medienlandschaft. Je nachdem, ob Sie beim liberalen oder beim konservativen Sender reinzappen, kriegen Sie entweder eine Fundamentalkritik an dieser Rede oder eben sehr viel Zustimmung und Lob für diese Rede. Und das müssen wir einfach immer wieder bedenken, dass Donald Trump durchaus auch Zustimmung generiert für das, was er tut. Und denjenigen, die Donald Trump gut finden, hat diese Rede auch sehr gut gefallen, weil er eben auch sehr emotional mit Beispielen, mit menschlichen Beispielen immer wieder verdeutlicht hat, die Größe der Vereinigten Staaten. Er hat viele Orden verliehen, viele Auszeichnungen verliehen, quasi so den Heldenmythos auch gepflegt in dieser Rede. Und dabei hat er den Demokraten auch ziemlich fiese Fallen gestellt, weil er zum Beispiel einmal sagte, es sollen alle aufstehen, die glauben, dass die Aufgabe der amerikanischen Regierung sei, dem amerikanischen Volk zu dienen und nicht illegalen Einwanderern. Und die Demokraten sind dann natürlich nicht aufgestanden. Also auch sowas ist ein Signal wieder nach außen, was eigentlich einzahlt auf sein Konto. Und viele finden das auch gut.
Ja, da wurden Social-Media-Clips produziert. Da war die Rede wirklich stark in der Produktion von Social-Media-Clips und zukünftigen Wahlkampfkampagnen.
Ja. Ist das dann die Stärke letztendlich? Ist das dann auch die Klugheit, das so zu machen, Herr Schiffer?
Ich glaube, Trump kann gar nicht anders. Ich weiß nicht, genau, ob das jetzt klug ist oder nicht klug ist. Wir kennen Trump. Ich meine, genau, seit jetzt 12 Jahren dominiert er irgendwie die US-Politik. Deswegen sage ich, es sind alles Dinge, die hat man schon mal gesehen. Also genau, das ist halt das, was Trump
macht. Aber im Moment sind seine Umfragen nicht gut.
Ja, vielleicht ist ihm das auch gar nicht so wichtig, wie man immer so denkt. Also der macht halt sein Ding, der weiß, dass er nicht mehr zur Wahl steht und so weiter und so fort. Ich glaube aber schon, dass es ihm vielleicht schon noch ein bisschen daran liegt, etwas Historisches zu hinterlassen. Ja? Und da ist, glaube ich, dann die Frage, was ist das? Ja? Ist es die große KI-Revolution? Ist es vielleicht ein weiterer Krieg? Ist es noch etwas Besonderes? Ich glaube, das ist das, was ihn eigentlich treibt. Und in so einem Bild, da haben natürlich jetzt konkrete Politikmaßnahmen wenig Platz.
Mhm. Er hat ja auch dann, er hat ja mehrere Menschen ausgezeichnet mit der Verdienstmedaille, der höchsten Auszeichnung dort, und hat dann gesagt, die hätte ich ja auch mal gerne. Das ist ja das, er hat ja gerne, glaube ich, dann Orden.
Was übrigens normalerweise nicht gemacht wird. Diese Orden werden normalerweise im Hintergrund in relativ stillen Zeremonien im Weißen Haus vergeben, ja, und nicht während der State of the Union. Auch das eben ist sein Talent, Bilder zu kreieren, Entertainment zu machen.
Die Frage ist eben, ob es Frau verfängt. Frau Alvarez, er hat ja auch ganz im Sommer wird der 250. Geburtstag der USA gefeiert. Darauf hat er ganz oft auch rekurriert. Also ist das echt was verfängt, wo man sagt, das würde ihm helfen, seine Umfragewerte zu verbessern?
Eine gute PR ist einfach keine Politik. Und die Menschen hier wollen jetzt konkrete Antworten sehen. Also noch einmal, von Republikanern über Unabhängige bis zu Demokraten, alle Menschen hier spüren eben an der Supermarktkasse tagtäglich, dass eben nicht dieses Versprechen eingelöst wird, was Donald Trump gegeben hat, dass die Preise sinken. Sie mögen vielleicht bei den Eierpreisen nach unten gegangen sein, aber bei anderen gehen sie eben hoch. Also Kaffee ist 20% teurer, Rindfleisch ist 16,8% teurer, Fischwaren sind 10% teurer. Also das ist eben nicht das, was er eigentlich ja versprochen hat und was ihn ja auch ins Weiße Haus getragen hat vor einem Jahr. Es war dieses Versprechen auf mehr Bezahlbarkeit. Und es ist deshalb umso bemerkenswerter, dass er ausgerechnet bei diesem wichtigen Thema ja quasi die Kontrolle darüber komplett verloren hat und jetzt natürlich 251 Tage vor den Midterms am 3. November ganz dringend versuchen muss, um in die Offensive zu kommen. Denn ich glaube nicht, dass es ihm egal ist, wenn die Republikaner da doch deutlich verlieren sollten, weil das heißt eben, dass er nicht mehr so durchregieren kann wie bisher.
Ein Punkt, wo er gestoppt wurde, war der Supreme Court bei den Zöllen. Das hat ihn natürlich sehr verärgert, die halt eben große Teile seiner Zollpolitik gestoppt haben. Auf der anderen Seite hat er jetzt direkt wieder gesagt, er macht das dann selber, setzt wieder Zölle fest. Frau Greutel, wie soll man damit umgehen? Wie soll auch Europa damit umgehen?
Man muss einfach mit der Unberechenbarkeit kalkulieren. Was anderes, glaube ich, bleibt momentan nicht. Das, was dieses Supreme Court-Urteil ja gemacht hat, ist, die Begründung für diese Zölle zu hinterfragen und zu sagen, das geht nicht, das muss der Kongress festlegen, das kann nicht der Präsident machen. Er versucht es jetzt auf einem anderen Weg, also nimmt eine andere Begründung, hat wieder Zölle angekündigt von 15% pauschal. Und das wird bleiben, das wird nicht weggehen, dass Donald Trump sich plötzlich verabschiedet von dieser Zollpolitik und einschwenkt in so einen freihändlerischen Rahmen. Ich würde gerne noch meinen Gedanken anschließen zu dem, was vorher gesagt wurde, weil ich glaube, die Zollpolitik genauso wie grundsätzlich die Wirtschaftspolitik oder auch die Migrationspolitik, wir sollten das nicht so abschreiben, dass Donald Trump quasi an Zustimmung verloren hätte. Ja, die Zustimmungswerte gehen nach unten, aber es kommt auch immer darauf an, wen man fragt. Mhm. Wenn man es unterscheidet zwischen Demokraten und Republikanern, dann sehen die Werte ganz anders aus, weil er eben auch in seiner Basis immer noch sehr große Zustimmung hat. Und wir müssen auch bedenken, dass gerade was Migration, Wirtschaft betrifft, ja, da sind viele Erwartungen geweckt worden. Er kann sie vielleicht nicht erfüllen und das wird sich an der Wahlurne zeigen. Aber es ist nicht so, dass Donald Trump breitenwirksam jetzt auch im republikanischen Lager eigentlich völlig unbeliebt wäre. Das dürfen wir nicht
reininterpretieren. Und er hat ja das Versprechen dann ja auch eingehalten, dass er die illegale Migration sehr beschränkt hat oder zurückgefahren hat. Und ja, hat sehr viele Menschen, die deportiert worden, wie auch immer man es nennt.
Das kommt auch gut an, nur die Methodik, die kommt nicht so gut an. Also es wird zu rabiat vorgegangen, das sagt eine Mehrheit der Amerikaner. Und da muss man eben wieder unterscheiden. Migration, scharfes Vorgehen gegen illegale Einwanderung, das finden viele Amerikaner gut. Nur die Art und Weise, wie das von ICE in den letzten Wochen, Monaten vollzogen worden ist, das finden dann wieder viele nicht gut. Also, aber man darf es nicht so pauschal abkanzeln, als ob die Migrationspolitik der Trump-Regierung oder die Wirtschaftspolitik per se völlig unbeliebt wäre in den USA, weil dann, glaube ich, würde man missinterpretieren, wie auch die Stimmungslage im Land ist.
Naja, aber das Entscheidende ist ja, dass auch die wahlentscheidende Wählergruppe sind ja die Unabhängigen. Ist ja egal, was die 30% Republikaner, die wählen immer Trump und das ist völlig egal. Die Wahlentscheidenden sind die Unabhängigen, die neuen Wählergruppen, die er im November 2024 dazugewonnen hat. Das sind vor allen Dingen Latino-Männer, das sind junge Leute und die haben sich doch ganz deutlich, also wenn irgendwas richtig ist an diesen Umfragen, die haben sich ganz deutlich massiv von ihm abgewendet, von der Republikanischen Partei abgewendet. Und da würde ich dann schon sagen,
also minus 19% Zustimmungswerte bei Latinos gesunken und bei Wählern unter 45 Jahren auch minus 18%.
Genau, das sind einfach massive. Und die Wahlen sind ja auch im November, obwohl es immer auch in Deutschland ein bisschen falsch sozusagen wahrgenommen wurde, die sind so deutlich nicht gewonnen worden. Die sind faktisch deutlich gewonnen worden wegen des amerikanischen Wahlsystems, aber nicht numerisch deutlich. Und der Punkt ist eben, wenn diese Wählergruppen in der Mitte, diese neu hinzugewonnene Koalition, wenn er die zerstört, und die zerstört er zurzeit, unter anderem mit der Migrationspolitik, dann wird das in der Wahl, an der Wahlurne eigentlich ein Problem werden für die Republikaner. Die große Frage ist, ob die Republikaner eben so reagieren, dass diese Wahlen einfach nicht mehr frei und fair stattfinden werden. Das ist, glaube ich, die Frage, die zu stellen ist.
Frau Alvarez?
Ich möchte gerne da eben auch noch einmal den Punkt aufgreifen, weil es ist ja die Gesamtwählerschaft, auf der jetzt diese Umfragewerte dann auch beruhen. Und da sind es eben 32%, die seine Zollpolitik ablehnen. Und trotzdem will er sie eben weiter fortsetzen. Er steht jetzt nach dem Urteil des Supreme Court eigentlich vor dem Trümmerhaufen seiner bisherigen Wirtschafts- und Außenpolitik, denn er hat die Zölle ja auch eben für seine Außenpolitik eingesetzt. Nun muss er versuchen, eben Alternativen zu finden. Es gibt jetzt diese Zölle, die für 150 Tage vorerst in Kraft sind. In dieser Zeit soll eben der nächste Zollhammer vorbereitet werden. Er nutzt also jetzt nicht das Urteil dieses obersten Gerichtshofs quasi als Hintertür, um eine Ausrede zu haben, um sich von diesem sehr unpopulären Instrument abzuwenden, sondern er, der selbsternannte Tariffman, will das jetzt weiter fortsetzen. Und das ist eben eine Politik, die sehr dazu beiträgt, dass eben die Preise hier steigen. Also Erhebungen zeigen, dass der durchschnittliche Familienhaushalt im Jahr 2025 $1,700 mehr zahlen musste aufgrund dieser Zollpolitik. Er verspricht zwar, dass er Dividenden zahlen soll, angeblich soll es Schecks in Höhe von $2,000 geben, aber das ist natürlich absurd, wenn man dann auf der anderen Seite sieht, wie viel mehr dann die Familien hier ausgeben. Und es trägt natürlich auch dazu bei, dass er ein weiteres Versprechen nicht einlösen kann, nämlich diese massiven Investitionen, die er angekündigt hat. Also gestern hat er ja von 18 Billionen Dollar gesprochen, die angeblich schon vereinbart worden sind. Da muss man nur auf seine Website vom Weißen Haus gucken und sieht, dass dieser Fakt widerlegt worden ist, denn da ist nur von 9,7 Billiarden Dollar die Rede. Und auch das sind tatsächlich nur so vage Ankündigungen. Und Deutschland ist dafür eigentlich ein ganz gutes Beispiel, denn 2025, seit Trump eigentlich ins Amt gekommen ist, sind die Direktinvestitionen in den USA eingebrochen um rund 9%, zeigt eine Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Das spiegelt einfach diese enorme Verunsicherung wieder über diesen Kurs, weil wenn Unternehmerinnen und Unternehmer investieren wollen, dann brauchen sie Sicherheit. Lohnt sich diese Investition? Und diese Grundlage gibt es derzeit nicht in den Vereinigten Staaten.
Als das Urteil des Supreme Court kam, haben ja viele gesagt, das ist eigentlich noch ein gutes Zeichen. Die haben gesagt, ja, okay, dann funktionieren ja Institutionen in den USA noch. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie das, wie er da jetzt damit umgeht?
Also die Frage ist halt, wie lange die Institutionen in den USA noch funktionieren und ob die sozusagen noch die Zeit haben zu überleben. Aber es sind ja nicht nur die Institutionen. Also der Clinton-Berater James Carville, glaube ich, hieß der, den haben sie mal gefragt, als was er wiedergeboren wollen würde. Und der hat dann gesagt, als der Bondmarkt. Weil der Bondmarkt sozusagen ist das Ding, was am meisten Einfluss hat. Und auch das haben wir ja gesehen in der Vergangenheit, dass die Staatsanleihen von den USA hochgegangen sind und er deswegen von den Zöllen auch Abstand nehmen muss.
Es
stehen nicht nur die Richter über Trump, es stehen auch noch ganz andere Dinge über Trump, die er vielleicht noch schlechter kontrollieren kann. Ich glaube, letztendlich muss man tatsächlich auch noch mal, wenn wir über das Thema sozusagen, wie geht es der Mittelschicht, tatsächlich auch noch mal über die Milliardäre sprechen. Es gab letztens einen Bericht im Wall Street Journal, wo noch mal gezeigt worden ist, dass mittlerweile auch diese große Finanzkonzentration bei den Milliardären tatsächlich mittlerweile sich auch zu einem ökonomischen Problem auswächst, weil die sozusagen ihre ganzen Vermögen in Aktien haben oder da gibt es ganz komische Konstrukte, dass sie keine Steuern zahlen müssen und das dann auch quasi dem ökonomischen System so ein bisschen entzogen wird, dieses Kapital. Also da haben wir, glaube ich, sehr viele Verwerfungen auf der ökonomischen Seite und die kommen aus sehr vielen Richtungen, unter anderem eben auch.
Glauben Sie, dass sich das ändern würde?
Also nicht unter Trump. Also Trump und die Tech-Milliardäre oder die Milliardäre insgesamt, die haben natürlich, sind eine Symbiose eingegangen oder sind ein Bündnis eingegangen. Da gibt es durchaus auch Widersprüche. Ja, also da ein Steve Bannon versteht sich nicht besonders gut mit einem Peter Thiel oder mit einem Elon Musk. Da sind auch unterschiedliche Ideologien dahinter. Aber es gibt auch viele ideologische Überschneidungspunkte und es gibt vor allem auch viele Interessen, die sich überschneiden. Diese Tech-Milliardäre, die werden ja immer als libertär dargestellt. Das stimmt nicht so ganz. Die sind eine Symbiose eigentlich eingegangen mit dem Staat. Und letztendlich tun die für den Staat die Infrastruktur bereitstellen, wie zum Beispiel Elon Musk mit seinen Raketen. Und das sind einfach das heißt, eine gewisse, es gibt eine gewisse Interessenskonvergenz. Und die wird sich sicherlich unter Trump nicht auflösen.
Das heißt, die haben ein Interesse, dass Trump weiter seine Politik so macht, wie er sie macht.
Ja, weil er ihnen ja auch, also ich meine letztendlich, was die verkaufen, ist ja ein Monopol. Also sie verkaufen ja dem Staat ein Monopol, zum Beispiel auf Überwachung wie bei Palantir oder auf Raketen wie bei SpaceX. Und die Trump-Regierung hat dieses Monopol mit hergestellt und sie kaufen die Dienstleistungen von diesen Firmen ein. Ja.
Wie sehen Sie es, Herr Bachmann, wie wichtig ist da die Macht der Tech-Milliardäre und wenn es darum geht, wie es dem Rest der Bevölkerung geht?
Sehe ich genauso. Ich meine, das weiß der Kollege besser, er hat die Peter Thiel-Story gemacht. Interessanterweise kamen die gestern gar nicht vor. Also gestern hat er doch eher auch sozusagen wieder den plebejischen Arm des Trumpismus, den es ja auch gibt, betont. Vor allem mit diesen ganzen weißen Hockeyspielern zum Beispiel. Das ist ja sehr männlich und sehr virile sind da aufgetreten.
Die Damenhockeymannschaft ist nicht ins Weiße Haus gekommen.
Ja, die haben recht gehabt. Die haben gesagt, weil er, das wurde ja über Social Media während des Calls von Trump in diese Kabine, hat er gesagt, die Damen muss ich auch einladen. Sonst, also so hat er darüber gelacht. Das war ja offen, auch wieder mal so offen misogyn. Das war nicht das Misogynste, was Trump jemand gemacht hat, aber auch so offen, ziemlich offen misogyn. Und die Damen haben ihm dann als abgesagt. More power to them, kann man da nur sagen. Das spielt sicher eine Rolle, aber ich will noch einen Punkt machen. Und den hat eben auch Abigail Spumberger in ihrer Erwiderungsrede, die Gouverneurin von Virginia, gemacht. Nämlich nicht nur, dass die Tech-Milliardäre unter Trump profitieren, sondern Trump selber und seine Familie. Ja. Das ist halt eine enorme Korruption. Das ist eines der korruptesten oder die korrupteste Präsidentschaft, die Amerika jemals hatte. Trump ist unfassbar reicher. Die Trump-Familie ist unfassbar reicher geworden. Übrigens auch durch das Zollregime. Aber Zölle eignen sich, weil da kann man eben persönliche Deals machen für die eigene Familie. Und das, ich glaube, das stößt auch beim amerikanischen Wähler am Ende dann doch auf, weil, also jedenfalls bei den unabhängigen Wählern, weil die haben eigentlich Trump gewählt, dann doch mit dem Versprechen, dass eben der Sumpf in Washington ausgetrocknet wird. Und davon kann man nicht
reden. Ja gut, aber er hat ja auf Nancy Pelosi abgelenkt in der Rede. Ne?
Ich glaube, das funktioniert nicht mehr.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher.
Da ist also, die Korruption also einfach zu.
Bei der Rede war es so, dass er gesagt hat, sozusagen Insidergeschäfte von Abgeordneten sollen verboten werden. Und jetzt
was
ist
natürlich
das halt
nie
so.
Passieren wird, was er genau weiß. Wird natürlich nie, wer macht also, das?
Den Vorschlag gab es auch schon mal, den hat dann Trump, glaube ich, auch selber abgelehnt. Genau. Aber natürlich ist Pelosi so eine gewisse Reizfigur und sie hat tatsächlich an der Börse relativ viel Geld gemacht.
Alle miteinander haben die gut Geld gemacht.
Und das war das, was er da gestern ins Feld geführt hat, ein typisches Ablenkungsmanöver. Genau. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht trotzdem fruchtet, weil Pelosi da schon sehr stark, sehr viel Aufmerksamkeit auch auf sich zieht, gerade in den sozialen Medien mit ihren Aktiengeschäften.
Dann bleiben wir doch mal bei den Demokraten. Frau Alvarez, wie haben Sie es gesehen? Frau Greutler hat ja eben schon gesagt, bei dem einen Punkt haben die Demokraten nicht applaudiert, aber bei der Eishockeymannschaft haben die Demokraten natürlich dann schon applaudiert. Also gibt es da, wie stark oder wie schwach sind die Demokraten da jetzt? Haben sie eine Gegenstrategie? Also wie können sie da mit so einer, mit dieser Rede da umgehen? Machen sie das klug?
Naja, es gab ja vorher eigentlich so ein bisschen die Ansage, dass sie sich möglichst nicht auf diese Provokation des Präsidenten einlassen sollen. Das ist ihnen eben nicht gelungen. Sie haben dann am Ende doch in den Saal reingerufen und protestiert und damit dann eigentlich die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, statt sie beim Präsidenten und ja seinen doch heftigen Attacken zu lassen. Das war sicherlich keine gute und kluge Reaktion. Aber leider ist es tatsächlich so, dass wir sehen, dass die Demokratie da bisher keine, keinen Kandidaten haben, dem sie wirklich auftrumpfen können. Und das zeigt ja auch die große Wählerschaft der Unabhängigen. Also die sind die größte Wählergruppe inzwischen. Das zeigt ja, wie groß da die Unentschlossenheit ist. Also das zeigt, dass einerseits die Demokraten nicht mehr überzeugen können. Das zeigt aber eben auch, dass die Republikaner nicht wirklich überzeugen können. Und deswegen wird es umso interessanter sein, jetzt im Jahr der Zwischenwahlen zu sehen, wie sie sich da aufstellen. Aber wir haben jetzt eben mit Abigail Spanberger und aber auch der Gouverneurin von New Jersey, die gewählt worden ist, und auch dem New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani gesehen, dass wenn Demokraten eben sehr auf dieses Thema Bezahlbarkeit eingehen, dass sie dann doch punkten können. Das waren schon eher bemerkenswerte Wahlgewinne, die da im vergangenen November zu sehen waren.
Ich würde gerne bei dem Punkt nochmal einhaken, weil ich das ganz interessant fand, sowohl bei der Rede von Trump als auch bei der Antwort von Gouverneurin Spanberger, dass eigentlich alle auf Bezahlbarkeit abzielen. Nur, dass die Antworten, die geboten werden, halt unterschiedlich sind. Bei den Demokraten hat man da ein Spektrum von sehr pragmatischer Politik, wie sie zum Beispiel Frau Spanberger vertritt, bis hin zu Zohran Mamdani, der quasi im sozialistischen Lager sich selber verortet, wo der Staat sehr viel Intervention machen soll. Bei den Republikanern ist die Antwort eigentlich eine andere. Da ist die Botschaft, die individuelle Leistungsfähigkeit wird entfesselt, wenn sich der Staat möglichst weit raushält, wenn also nicht das System gegen den Einzelnen arbeitet. Aber dass man eigentlich, dass beide politischen Parteien diesen Punkt Affordability, also kann man sich das Leben noch leisten, so sehr in den Mittelpunkt rücken, das fand ich eigentlich ganz interessant.
Kann ich noch eine Sache zu den Demokraten sagen? Ich würde es nicht ganz so pessimistisch sehen. Man muss verstehen, dass es in Amerika eigentlich zwei völlig unterschiedliche politische Zyklen gibt. Zwar einmal vor den Midterms und einmal nach den Midterms. Wir sind jetzt vor den Midterms, und vor den Midterms bedeutet, dass wir hunderte von regionalen Wahlen haben. Das heißt, Deutsche erwarten immer, weil sie das von einem parlamentarischen System her so kennen, das die Amerikaner so nicht haben, dass es immer einen Oppositionsführer gibt. Und das gibt es im amerikanischen System, jedenfalls vor den Midterm-Wahlen nicht. Nach den Midterm-Wahlen wird der dann sozusagen im Vorwahlsystem kreiert, eben der Präsidentschaftskandidat. Und erst dann braucht man auch eine nationale politische Plattform. Jetzt brauchen die Demokraten hunderte von regional adäquaten Plattformen. Und dann muss eben ein James Tallarico zum Beispiel in Texas, wenn er die Senatswahl in Texas gewinnen will, muss eine ganz andere Plattform, eine ganz andere Politik fahren, auch eine ganz andere Politics haben, als zum Beispiel AOC in ihrem linken Distrikt in Manhattan. Ja? Also, und insofern würde ich das, die Demokraten brauchen jetzt gar keinen Oppositionsführer, sondern sie müssen sich darauf konzentrieren, regional für jeden Distrikt, für jeden Staat die genau richtige Politikplattform und auch die richtige Politics zu haben.
Also das heißt ja, all politics is local. Darauf zielen Sie ja ab, dass man das dann wirklich so tailor-made machen muss.
In Amerika.
Stimmt, aber ich glaube schon, dass die Demokraten eigentlich für sich entscheiden müssten, in welche Richtung sie gehen wollen. Und da schlagen doch verschiedene Herzen in dieser Brust der Partei zwischen einer sehr linken Ausrichtung, wo auch diese Kulturkämpfe, Identitätspolitik noch nicht passé ist, und zwischen einem ja sehr moderaten Middle-of-the-Road-Kurs, wo man, glaube ich, auch Wahlerfolge feiern kann, und dann auch Unabhängige, die halt wirklich das Zünglein an der Waage sind bei Wahlentscheidungen, wo man die dann auch auf die eigene Seite ziehen kann. Wenn aber der Eindruck entsteht, die Demokraten kümmern sich halt nicht um praktische Politik, wenn der Eindruck entsteht, sie führen abgehobene Debatten, oder sie wollen das Land auf links drehen mit sehr viel staatlicher Intervention, dann, glaube ich, wird es nichts. Und deshalb würde ich dem, also bei Ihnen ergänzen
wollen. Jetzt müssen Sie es noch nicht machen, dann müssen Sie nach dem Midterm machen.
Ja, sind wir gespannt, ob sie die Zeit noch
haben.
Es
wird nicht schaden, wenn man diesen Richtungskampf entscheidet.
Ich möchte noch kurz einen Punkt ergänzen, weil das ist eben diese große Frage, diese große Gruppe der Independents, der Wähler, die ja wechselwillig sind, sich keinem klaren Lager zuordnen können. Die wollen natürlich auch eine Antwort dann in der Mitte haben. Und Linkspopulismus ist natürlich dann keine Antwort auf rechtspopulistische Züge. Also deswegen wird es interessant zu sehen sein, ob sowohl Republikaner als auch eben Demokraten dann diese Antwort für diese Mitte dann liefern können, um eben dann solche Wählerinnen und Wähler auf ihre Seite zu ziehen.
Ich würde mal gern zum Schluss der Sendung noch mal kurz schauen. Man sagt ja, wenn dann innenpolitisch die Zustimmungswerte dann sinken, dann kann man ja vielleicht noch mal außenpolitisch irgendwas erreichen. Grönland, Venezuela sind die Stichpunkte. Und jetzt ist natürlich die Frage Umgang mit dem Iran. Also ist das, muss man das so einordnen, Frau Greutel, dass wenn das dann innenpolitisch nicht funktioniert, dass das dann wichtig ist, einen Schlag im Iran dann doch zu machen?
Nee, das sehe ich nicht so, dass das Ablenkungsmanöver wären, weil durchaus in all diesen Fällen Interessen betroffen sind der USA und Donald Trump mit diesen Dingen auch einfach Zeichen setzt, Zeichen der Stärke setzt, Signale an Russland, an China sendet, zum Beispiel mit der Intervention in Venezuela, mit der Festnahme von Nicolas Maduro. Beim Iran, da geht es wirklich um ein Portfolio von Themen. Das ballistische Raketenprogramm ist ein riesiges Problem. Das Nuklearprogramm ist ein riesiges Problem. Ich sehe weniger diese Aufstände und die Niederschlagung der Aufstände im Iran als den ausschlaggebenden Punkt, sondern wirklich dieses ballistische Raketenprogramm und das Nuklearprogramm. Aber es ist momentan eine Politik ohne klares Ziel. Also wir haben eine Drohkulisse, eine sehr forsche Drohkulisse. Aber was eigentlich genau das ist, was die USA erreichen wollen, das ist nicht klar ausbuchstabiert.
Wie sehen Sie es, Herr Bachmann?
Aber das hätte Trump ja gestern Abend noch mal ein bisschen besser erklären können. Aber ich meine, er hat erst nach 90 Minuten ist er auf dieses Thema Iran überhaupt zu sprechen gekommen. Ja? Und dann hat er, glaube ich, insgesamt nur 3 Minuten darüber gesprochen, hat gesagt, dass die Iraner keine Atombombe bekommen dürfen. Ja, das waren jetzt keine News, sondern das war schon vorher klar. Aber er ist eben den Wählerinnen und Wählern eine Antwort daraufhin schuldig geblieben, was er jetzt mit diesem größten Aufgebot der Streitkräfte da in der Golfregion seit dem Irakkrieg eigentlich vorhat. Das kostet die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ja erhebliche Summen. Seit Dezember sind es schon 370 Milliarden Euro, die da gezahlt worden sind. Entschuldigung, Millionen und Dollar. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. dazu gab es nichts. Und was genauso bemerkenswert war, dass er gestern am Tag des, am Jahrestag des Angriffs auf die, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, kein einziges Wort zur Ukraine gesagt hat, obwohl er ja eigentlich versprochen hatte, dass er diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden will.
Herr Bachmann, wie sehen Sie seine Haltung da?
Also ich würde sagen, ich würde auch ein bisschen widersprechen in dem Sinne, natürlich ist Iran, wäre eigentlich ein wichtiges und ernstes außenpolitisches Thema aus den Gründen, die Sie genannt haben. Aber ich würde Trump schon zutrauen und ich würde das gar nicht als Ablenkung sehen, sondern Trump hat, wie gesagt, gestern wieder gezeigt, dass er, oder eigentlich seit Jahresbeginn gezeigt, dass er nicht mehr darauf setzt, dass es noch große gesetzgeberische Erfolge oder Erfolge bei den Politikmaßnahmen geben wird, sondern dass es mindestens bis zu den Midterms jetzt so eine Abfolge von Aktionen geben wird, von Performance. Wir haben angefangen in Venezuela. Wir haben die Attacken auf die sehr verrückten Attacken auf die Zentralbank gehabt. Wir haben dann die Grönlandkrise gehabt und das wird jetzt abfolgen. Und wenn Trump meint, dass ihm das sozusagen wieder in die Medien bringt, wieder in sozusagen die Diskussion bestimmen lässt, dann wird es eben auch Bumm in Iran machen. Und zwar, das wird keine Besetzung Irans oder Angriff mit Bodentruppen, sondern das wird ein großes Feuerwerk geben. Diese Leute sind, wenn man auch die Reden hört, die sind fast physisch, das sind fast so fast pyromanische Impetus, hat man das Gefühl. Also die reden immer von Kinetics. Ja, das wird im Englischen in der Trump-Administration dieses Wort Kinetic, also mit anderen Worten, es muss einen Knall machen im Grunde genommen. Das wird immer wieder auch von Hexas zum Beispiel erwähnt. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang müsste man eventuell auch eine Iran-Attacke sehen. Es geht um Performance.
Performance, also sozusagen Darstellung und auch letztendlich Show. Sehen Sie es auch so?
Ja, ich sehe das auch so. Also ich glaube, der Trumpismus, der lebt einfach davon, dass dauernd was passiert.
Genau.
Dauernd muss was passieren. Ist übrigens auch eine Gemeinsamkeit mit Elon Musk, die er hat. Also es muss immer dauernd was passieren. Es muss dauernd irgendwas mit Aufmerksamkeit passieren. Genau. Es muss immer irgendwie am Laufen halten. Und deswegen,
aber führt das zum Erfolg?
Ja, bisher hat das ganz gut für Trump geklappt. Also die Frage ist aber vielmehr, wie sollten wir darauf reagieren, ja? Und da möchte ich schon noch mal ein bisschen den Blick auf Europa lenken, ja? Also ich glaube, es ist vielleicht falsch, sich dauernd immer dieses Theater von Trump anzuschauen und sich zu überlegen, was der irgendwie macht und dies und das, sondern wir müssen einfach selber stark werden, ja? Ich meine, wir haben viele Weckrufe in Europa gehört. Europa war lange Zeit irgendwie auf der Snooze-Taste, ja, so langsam wacht man aber auf. Man wacht auf im Bereich der Verteidigung. Gerade gab es diesen Wirtschaftsgipfel, wo man auch mal darüber geredet hat, endlich, wie man vielleicht zum Beispiel leichter Start-ups gründen kann in Europa und so weiter und so fort. Wir reden von einem Europa der 2 Geschwindigkeiten. Vielleicht, mir ist es ehrlich gesagt auch egal, ob das Europa 2, 3 oder 4 Geschwindigkeiten hat. Mir wäre es nur wichtig, dass es sich eben
bewegt. Aber
den
Tech-Konzernen können wir noch lange nichts entgegensetzen.
Ja, müssen wir vielleicht auch nicht, jetzt erstmal. Aber wir müssen natürlich schon daran arbeiten, dass wir solche Technologien wie in Europa, dass wir da gut aufgestellt sind, dass wir da investieren. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Investitionslandschaft in Europa verändern. Wir haben die Köpfe in Europa, wir haben die Technologie, wir kriegen sie halt nur nicht auf die Straße kommerziell. Das ließe sich aber ändern, darüber müssen wir diskutieren. Und dann muss uns ein Trump und sein erratisches Verhalten auch nicht so kirre machen.
Frau Greutl, jetzt fährt am Dienstag Bundeskanzler Merz nach Washington, der jetzt nun gerade in China ist. Mit dem, was jetzt der Schiffer gerade gesagt hat, mit welcher Haltung sollte er da auftreten?
Pragmatisch, mit Selbstbewusstsein, so glaube ich, kommt man auch ins Geschäft, wenn es gemeinsame Interessen gibt. Ich sehe nicht, dass die Trump-Regierung erratisch agiert. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, wie widersprüchlich wir über diese amerikanische Regierung reden. Auf der einen Seite wird es immer gezeichnet als völlig planlos, nur Performance, erratisch fast. Auf der anderen Seite wird unterstellt, ein super planvolles Verhalten, wie der amerikanische Staat umgebaut wird. Das haben nicht Sie heute gesagt, ich beschreibe es nur, was ich so sehe. Und ich glaube, wir müssen uns von dieser Vorstellung verabschieden, dass das alles nur Tohuwabohu ist, sondern da ist schon ein Plan dahinter. Aber es ist halt auch nicht der Abbau oder das Ende der amerikanischen Demokratie. Am Ende werden die Wähler entscheiden, wie sie das finden. Und vielleicht finden sie das gar nicht so gut, wenn die Wirtschaft nicht anspringt und nicht das bietet, was Trump versprochen hat. Ja,
ganz kurz zum Schluss noch, Frau Alvarez, wie schauen Sie auf den Märzbesuch jetzt in Washington? Gibt es was, wo Sie sagen, das ist eine bestimmte Erwartung, oder die er da mitbringen kann? Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Das Interessante ist ja, dass er quasi unmittelbar nach seiner China-Reise nach Washington fährt. Das wird sicherlich dann auch Gesprächsthema sein. Aber die Frage ist eben auch, ob es Merz tatsächlich gelingt, Trump mehr auf Augenhöhe zu begegnen. Bisher haben wir gesehen, Trump diktiert und die Welt kapituliert. Das war auch bei der EU so der Fall, beim Zolldeal. Wir haben jetzt aber im Zuge der Grönland-Erpressung gesehen, dass wenn man dann doch gegenhält und sich wehrt, dass dann Trump auch einen Rückzieher macht und dann eben dann doch wieder die Zölle dann abgeräumt hat, die er eigentlich angedroht hatte.
Sind wir gespannt.
Als Vergeltung dafür, dass er eben jetzt nicht Grönland bekommen sollte. Genau, also es wird eine interessante Begegnung.
Wird eine interessante Begegnung,
dass man sich nicht...
Entschuldigung, Frau Alvarez, ich muss Sie jetzt unterbrechen, weil wir am Ende dieser Sendung sind. Vielen Dank, alles Gute nach New York. Herr Bachmann, vielen Dank auch Ihnen, Frau Greutl, Herr Schiffer, vielen Dank fürs Interesse. Das war die Phoenix-Runde. Morgen gibt es wieder eine neue Heizungsgesetz. Kurskorrektur oder Rückschritt, fragen wir dann. Freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Jetzt geht weiter mit Phoenix der Tag und meinem Kollegen Algon Makatschi. Bis dann. Tschüss.